machen.
Ja, man kann ja nicht urteilen über eine Brand, wenn der Cheddar Backboard sitzen bleibt. Also wir wissen, was ein Cheddar Backboard ist, aber wenn ich hier auf der Straße 10 Leute fragen würde, da würden vielleicht eine würde vielleicht wissen, wenn ich über Cheddar Backboard reden würde, was das ist. Ich mache einfach solche Sachen, einfach Local Drops.
Findest du, dass wir uns manchmal auch einfach ein bisschen zu ernst nehmen, wenn es um dieses Thema geht? Sneaker?
100%. 100%. Ja, ja, sicher, 100%. Ich bin einfach gespannt, was der neue Trendshow wird. Nicht für mich. Mein Trend ist schon 30 Jahre der gleiche. Da wird sich nicht viel ändern. Und du bist ja jetzt auch schon eigentlich part of the family. Du bist ja so oft hier. Halb ein Holländer. Ja. Ja. Und dann haben wir wieder gefeiert, dass so ein legendärisches Moment 20 Jahre jetzt schon wieder am Start ist. Eigentlich unglaublich, wie schnell die Zeit geht.
Ja. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC Podcast. Mein Name ist Amadeus Thüner und wie man nicht ganz unschwer erkennen wird, vom Hören und vom Sehen her. Wir befinden uns heute nicht in einem Studio oder bei jemandem zu Besuch. Wir sind in Amsterdam. Was wir sehr gerne schon mit O'Shun gemacht haben, machen wir auch in diesem Falle mit BCC gerne, und zwar euch mitnehmen, wenn wir unterwegs sind. Heute also in Amsterdam treffen wir jemanden, der die niederländische Sneaker-Szene wie kaum ein anderer mit begleitet, mit prägt, mit Sneakerjägers, mit Dropdate, mit all dem, was er tut und das schon seit vielen, vielen Jahren, und zwar Dutch OG Tommy Trigger. Mit ihm treffe ich mich heute zum Interview, um über seine Faves zu sprechen, seine Sicht auf die Dinge, auf das Sneakerjahr 2025. Wir wagen einen Ausblick auf Sneakerjahr 2026, und da wir durchaus den ein oder anderen Store noch besuchen werden auf unserer Reise heute, bin ich mir ziemlich sicher, ja, da wird es vielleicht auch noch das ein oder andere kleine Detail, den ein oder anderen Leak geben, den wir schon mit euch teilen können. Freut euch auf jeden Fall auf diese Episode, und da ich hoffe, dass ihr das tut, aber wenn ihr das tut, gerne ein Abonnement da lassen, gerne einen Kommentar hinterlassen, ein Like, was auch immer ihr alles tun könnt, auf YouTube, auf Spotify, Video, auf Apple Podcasts, tut das sehr, sehr gerne. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wir vom ganzen BCC-Team wissen das sehr zu schätzen. Euer Support hilft uns, das hier alles für euch auf die Beine zu stellen. Und haben wir ein kleines Giveaway? Ich würde sagen, in dem Falle, da wir in Amsterdam sind, für einen derjenigen, der hier unten kommentiert, gibt es eine Packung Stroopwafels. Direkt von mir, direkt frisch aus Amsterdam mitgebracht. Von daher, kleiner Anreiz an dieser Stelle. Viel Spaß bei der Episode vom BCC Podcast. Let's go! Was hast du denn da? Gutes Foto.
Gutes Foto, ja, von uns.
Gutes Foto. Das findest du dann auf unserem Instagram-Account.
Tommy. Sind wir jetzt schon am Drehen?
Wir sind auf jeden Fall schon am
Lass
Drehen.
Lass mir dann eben die Tasche weglegen.
Ja, tu mal die Tasche weg mit den vielen Dingen, die du schon gekauft hast. Wenn du nach Amsterdam kommst, ne, damit können wir ja direkt fahren, guck mal, wir tauschen Plätze. Wenn du nach Amsterdam kommst, so wie jetzt gerade zum Beispiel, ne, du startest am Hauptbahnhof, was sind so die ersten Stores, die du dir anguckst?
Ich laufe eigentlich gleich zu der Zeedijk. Das fängt es an mit Stussy, Dukes, Cobert, Platypus, Record Store in der Ecke. Und dann geht es durch zu Pata. Da gibt es ja auch noch The New Originals. Somibu ist auch noch da. Mhm. Und dann ja Pata. Und dann geht es in eigentlich vielen Richtungen. Also, ja, liegt dran, wie viel Zeit ich habe. Also, vielleicht eben nach Zoobox, Waxwell Records, vielleicht eben nach Carl Whip Store. Gibt es ja verschiedene in Amsterdam. Benji gibt es ja noch. Mann, es gibt so vieles.
Very Special.
Very Special auch noch, ja.
Den Para Store sozusagen, ja, und drüber genau. Auch noch.
Mokum Vintage ist ja ein etwas anderes Teil von Amsterdam.
Second Culture.
Second Culture. Sabbatical Vintage. Size, ganz generell, aber die haben auch gute Sachen immer noch. Ja, das ist wohl so ungefähr die Hauptlocations, wo ich dann so vorbeischaue.
Gibt es irgendeinen Store, der dir in Amsterdam fehlt? Ich meine jetzt nicht Supreme.
Ob mir etwas fehlt? Boah, schwierige Frage.
Aber anders, hättest du gerne einen Supreme Amsterdam Store?
Ja, würde ich wohl gerne haben. Aber es ist vielleicht besser, dass es nicht hier ist, Supreme. Also sonst würde ich noch öfter hier in Amsterdam sein. Aber vielleicht, die haben ja ein Office hier, ne, in Amsterdam, Supreme.
Das wusste ich gar nicht, ja?
Ja, die haben ein Office hier. Ich glaube mal, dass die Steuer hier ganz gut ist für Betriebe in Holland. Aber die haben hier ein Office.
Das hab ich gehört.
Die haben hier ein Office, also...
Ich sage immer, Paris hat beides. Paris hat einen Stussy-Store und einen Supreme-Store. Ja, genau. Wir in Berlin haben nur Supreme und ihr habt dafür aber einen Stussy-Store.
Wir haben einen Stussy-Store, stimmt. Mir fehlt eigentlich nichts. Eigentlich fehlt mir nichts in Amsterdam. Ich finde in Europa, muss ich sagen, und nicht, weil ich Holländer bin oder ganz objektiv gemeint, probiere ich, finde ich, denke ich, Amsterdam schon, wenn es geht um Sneaker und Streetwear, einer der besten Cities in Europa. Neben Paris und London dann, ne?
Und Berlin.
Und Berlin, of course, Berlin, die kann ich vergessen.
Aber was findest du, zeichnet Amsterdam nochmal aus, mal abseits davon, dass natürlich die Stadt an sich schon mal was ganz Besonderes hat, aber wenn du jetzt so auf Sneaker, Streetwear gehst, auch mit der Geschichte, Air Max und so weiter?
Ja, Piet Parra, ist ja alles hier angefangen. Sind ja auch viele holländische Brands, nicht so sehr, vielleicht indirekt auch connected an der Sneaker-Streetwear-Scene, also ja, Daily Paper, The New Originals.
Filling Pieces.
Filling Pieces ist ja ein bisschen mehr die neue Generation.
Amsterdam Surf Association.
Ja, genau.
PAL.
Sabbatical Vintage, ganz neu, etwas kleinere Brand noch.
Pop Trading Company.
Pop Trading, wie kann ich das vergessen? Sicher, 100%. Ist auch nah an der Zeedijk dran, die sind ja auch da. Mitten in Red Light District, also kann man dann kombinieren, ne? Wenn man für Amsterdam Tourismus geht. Ja, Pop Trading Company. Trage ich heute auch. Hose, Jacke, alles von Pop Trading.
Ja, siehst du.
Und sind meine guten Freunde.
Immer noch die Miffy, beziehungsweise Neintje?
Neintje? Ja, stimmt.
Neintje. Die Collab immer noch mit einer der besten Collabs der letzten Jahre, hands down.
Ja, ich finde es sehr cool, was die gemacht haben. Gerade wenn man als so ein kleiner Brand eigentlich angefangen ist und dann auch mit Community Building, da sind die Skateboard-Brands ja auch immer ganz vorne. Finde ich doch sehr impressive, was sie da aufgebaut haben in den letzten paar Jahren. Ist ja eine worldwide Brand, ja, ist ja nicht nur die Brand aus Holland, ne? Es liegt überall auf der ganzen Welt und finde ich eine gute Sache. Und ich trage es selber auch gerne, also ist nicht nur von außen. Ich kaufe da auch ab und zu mal was von Pop Trading.
Ich bin ja, wie man eventuell weiß, wenn man BCC oder dann früher auch Hoschun verfolgt hat, relativ häufig in Amsterdam und liebt diese Stadt ja auch. Dementsprechend, mir musst du das jetzt gar nicht unbedingt erklären, aber ich glaube, wir könnten mal gemeinsam auch den ZuhörerInnen, die vielleicht nicht so häufig in Amsterdam oder den Niederlanden sind, nochmal ein bisschen nahe bringen, warum diese Stadt so schön ist, beziehungsweise warum diese Sneaker, Streetwear, Hip-Hop, Punk, Art-Culture generell in dieser Stadt so gut funktioniert. Und mein Take wäre auch, es ist alles etwas kleiner, es ist alles etwas mehr zusammen, es ist irgendwie ein bisschen mehr Community.
Ja, fühlt mehr wie eine Familie. Mhm. Wenn ich einfach auch meine Runde mache und ich kenne die Leute ja, also aber ich denke auch, wenn man neu kommt in Amsterdam zum ersten Mal, wird man immer überall freundlich behandelt und das Ganze offen, informal eigentlich und man ist immer drauf, um eben ein kleines Gespräch zu machen. Hast du ja selber auch empfunden, wie du das erste Mal hier gekommen bist. Und du bist ja jetzt auch schon eigentlich part of the family. Du bist ja so oft hier, halb ein Holländer. Ja. Das ist das Schöne von Amsterdam. Und alles ist einfach sehr nah aneinander dran. Ne? Wenn man da in Berlin ist, das ist viel schwieriger, um da in einem Tag alles zu sehen. Und das kann man in Amsterdam wohl. Nicht alles ist beieinander, aber ich denke so 70% von Sneaker Streetwear ist alles very dicht beieinander.
Wenn ich drüber nachdenke, auch unsere allererste Podcast-Episode damals, die wir gemacht haben, war ja auch eine Tour, eine geile Tour durch Amsterdam. Und ich weiß, dass mir Leute geschrieben haben, die gesagt haben,
Ich bin nach Amsterdam gefahren, am Hauptbahnhof angekommen. Ich habe eure Podcast-Episode angemacht und es hat genau so gepasst. Ich habe diese anderthalb Stunden gehört, ich habe alle Stores gesehen.
Ja.
Und das hat mich sehr gefreut, dass halt diese Idee auch so funktioniert hat.
Sicher. Und wie kann ich es vergessen? Wir haben gerade noch darüber geredet. Maha Amsterdam für die Frauen, auch für die Männer, weil die haben ja auch Extended Sizes. Ich kaufe mir auch ab und zu mal was bei Maha. Ne? Die haben ja auch zum ersten Mal ein cooles Nike-Collab gehabt. Vor ein paar Monate, Wochen kann ich schon sagen, auch sehr stark. Einfach in Amsterdam ist einfach alles da. Wenn man von Musik, Record Stores, gute Food Spots sind da. Wie gesagt, Sneakers, Streetwear.
Du warst auch beim Westside Gunn Konzert jetzt, ne? Ich habe gesehen, am Wochenende, Westside Gunn hat in Amsterdam gespielt und du und auch Edson von Pata waren dort und ihr habt euch beide sehr positiv zu diesem Konzert geäußert. Erzähl, was war so geil an der Show?
Ja, ich bin sehr großer Griselda-Fan. Ich hatte Conway habe ich schon zweimal live gesehen, Benny einmal, fehlte nur noch Westside Gunn. Das ist ja eigentlich der Gründer von Griselda, der Mastermind behind the movement, Griselda Movement. Er hat ja, glaube ich, vor zwei Jahren her oder so, wollte er schon mal hier kommen. Ist am letzten Moment gecancelt, das Konzert. Aber jetzt war er dann hier. Ich muss auch hingehen, hundertprozentig. Es war in Lo-Fi in Amsterdam, war noch nie da gewesen. Sehr cooler Venue, muss ich sagen. Ganz anders, wie ich erwartet habe. Das ist in einer alten Bushalle. Ich weiß nicht, ob Bushalle die richtige Definition ist, aber einfach eine Zentrale, wofür alle Busse gestanden haben.
Ja, ja.
Das haben die umgebaut. Da ist ein ganzer Außenbereich dabei mit verschiedenen Bars und auch Foodspots. Also kann man auch draußen sehr gut abchillen. Dann gibt es sehr große Türen und da geht man in den Konzertbereich rein. Großes Podium. Einfach eine sehr coole Atmosphäre da.
Wie viele Leute so?
Ja, war ausverkauft.
Also so 1000 dann, so nein, die Richtung?
Drei bis vier. So.
Also schon größer noch dann?
Ja, ich glaube 3000 oder sowas.
Okay, Westside Gunn, dass der auch größere Hallen füllen kann. Ne?
Aber der wollte um 9 Uhr anfangen. Du kennst ja, wie das geht mit Rapper. Das ist ja immer, muss man immer eine Stunde dann beizählen. Also ich glaube, dass er ungefähr rund 10:30 ist er angefangen. Smoke Dizzer war auch dabei und noch ein Backup-MC, ich glaube, eine seiner neuen Pupillen. The Next Generation. Aber Westside Gunn war sehr, sehr stark. Ich muss sagen, seine Timing und sein ganzes, sein Charismus, den er hat, ja, das haben nicht viele. Und ich habe mich sehr amüsiert bei das Konzert. Und wundert mich auch immer, wie Griselda immer, das Publikum immer verteilt sind, jung und alt. Die sprechen eigentlich, es geht eigentlich sehr breit eigentlich. Wundere ich mich immer noch drüber, dass es ganz, like die Gen Z auch da ist. Die kaufen auch alle die Vinyls, weil Griselda hat ja auch die ganze Sache mit den exklusiven Vinyls wieder so hoch gemacht. Dass Leute sehr viel Geld bezahlen für Vinyls. Die ganze Scheiße auch gleich ausverkauft, wenn es rauskommt. Aber die haben das ja auch wieder neu aufgelegt. Zusammen mit Alchemist, auch ein gutes Beispiel. Der ist ja auch öfter in Amsterdam. Der wohnt auch in Amsterdam.
Der hat eine Zweitwohnung hier,
ja,
ne?
Ja, genau. Der macht Donnerstag wieder ein In-Store bei Platypus.
Ja.
Da habe ich ihn auch schon mal getroffen. Der war auch als Überraschungsgast bei Westside Gunn dabei. Ja. Aber war ein sehr starkes Konzert. Also ja, ich habe mich sehr, sehr amüsiert. Sehr viele Bekannte auch getroffen. Und ja, ist immer bei Hip-Hop, muss ich sagen. Ich bin ja schon ganz lange dabei, aber das Familiengefühl ist auch immer da, immer anwesend, weißt du? Genau wie wir es gesagt haben hier über Amsterdam. Ich denke mal, dass es in Deutschland auch ist, in England auch, aber ich denke, dass das auch passt bei Sneaker- und Streetwear-Kultur. Das geht ja zusammen mit Hip-Hop-Kultur, also das ganze Familiäre ist auch da so stark, wie sagt man das?
Connected,
aber
Rap. Also das zusammengehört?
Nein, dass es da einfach da ist immer. Das ist immer.
Ach so, ja.
Immer anwesend, die, und man trifft immer jemanden, wo man da dann eben quatscht, und immer eine gute Atmosphäre, und ich kriege da immer neue Energie von, weißt du, das inspiriert mich immer, ne? Und dann gibt mir immer einen guten, ja, ich kriege immer einen guten Vibe nach Hause wieder.
Sehr gut. Nach Hause gehen wir jetzt noch nicht. Wir gehen zu einer anderen Location. Wir müssen uns natürlich auch noch über die aktuelle Sneaker-Szene unterhalten.
Ja, ja, genau.
Das machen wir mal. Lass uns mal einen Schritt weiter gehen.
Machen das.
Okay, Tommy. 2025 Sneaker-Releases. Die einen sagen, das Ding ist durch. Kommt nichts Gutes mehr. Wir haben doch schon alles, was wir brauchen. Die anderen sagen, nee, gerade jetzt extrem gute Re-Releases, sehr viel Retro. Auch das natürlich diskutabel, Retro versus halt auch neue Technologie und so. Aber ganz persönlich jetzt für dich, wie ist das bisherige Jahr 2025 an Releases?
Ich denke mal, soll ich das selber mal eben
innerhalb halten.
Ja, es ist einfach ein schwieriges Jahr. Es ist eigentlich auch ein ganz schönes Jahr, meiner Meinung nach, weil das Angebot eigentlich sehr divers ist. Ich habe auch momentan nicht das Gefühl, dass da ein richtiger Trendschuh ist. Es gibt wohl einen Trendstil, aber nicht richtig einen Schuh, wie man damals, wie man zum letzten den Handball Spezial hatte oder den Kayano 14 oder den 2002 New Balance. Einfach Sneaker, die außer die Sneaker-Nerd-Community auch da draußen noch Demand haben, weil es einfach passt in den letzten Trends. Ja, es sind einfach sehr gute, es gibt auch einfach kleinere Bands, die momentan sehr stark am Start sind. Saucony zum Beispiel finde ich sehr stark mit was die machen. Die haben ja auch da kommt ja auch noch ein Westside Gun Collab am Ende des Jahres, mehreren Schuhen, bin ich sehr gespannt drauf. Der hat ja schon was geteased, aber man weiß ja nicht, ist das jetzt Sample oder wird das auch gereleased. Also Saucony finde ich sehr stark.
Hast du das nicht in Paris gesehen?
Ich habe mehrere Sachen in Paris gesehen, aber ich weiß nicht, ob das, kann man nicht sagen, doch oder nicht. Ist noch ein bisschen geheim. Ja, Adidas auch, das Low Profile ist immer noch im Trend, aber nicht so richtig ein Schuh, der das so abfängt. Weißt du, was ich meine? Sind einfach mehrere am Start, und ich habe auch das Gefühl, dass Leute nicht mehr so brand loyal sind.
Ja.
Man hüpft eigentlich von einer Brand zum anderen Brand und kauft eigentlich was oder was man selber als Purist in deinen Geschmack fällt, oder man ist hüpft von Trend zu Trend, und das kann man ja heutzutage bei mehreren Brands abfangen. Also die ganze Retro-Running-Hype kann man sich ja auch momentan bei mehreren Brands holen. Nicht nur Asics, Saucony. Und da machen ja auch all die anderen Marken machen das da auch noch nach. Da gibt es auch so Silhouetten, die das kopieren, leider. Ja, ist eigentlich sehr viel am Start. Ja, es gibt auch Sachen, die einfach nicht mehr so viel Krach machen. So zum Beispiel der Jordan 1er. Ist ja auch nicht ein Schuh, der so richtig jetzt in das Outfit passt, was so heutzutage so anwesend ist, weißt du? Gerade auch Jugendliche. Es sind welche andere Hosen getragen, und der John 1 passt eigentlich nicht dazu. Wie es ganz Jahre zurück, wie Kanye West nochmal den Brad getragen hat und wie der Hype richtig hoch war für den Jordan 1. Da gab es ja die OG oder die Sneakerheads, die wollten den, die feierten den Jordan 1 immer noch. Das geht ja auch nicht weg. Aber da war auch eine ganz große Gruppe von eigentlich die Leute, die einfach auf Trends draufspringen, die auch den Jordan 1 viel getragen haben, weil das einfach damals gepasst hat in den Outfits, die damals getragen sind. Und heutzutage ist das einfach weniger der Fall mit Jordan 1. Aber es sind auch noch Sachen, die immer noch ausverkaufen, auch bei Jordan Brand.
Was sagst du denn zu diesem Statement, dass da heißt, die Jordan Brand hat 2025 erneut bewiesen, dass sie auch 2025 nicht performt?
Ja, ich weiß nicht.
Weil es geistert ja genau dieses Statement im Internet rum.
Ja, ja,
ne?
Genau,
der Shattered Backboard kommt raus, ist nicht ausverkauft, sondern landet sogar im Sale. Ja. Der John 4 White Cement kommt, wieder sehr guter Retro-Schuh, landet im Sale. Jordan 5 Black Metallic, genau dasselbe. Jordan 8 Aqua, also alles landet irgendwie im Sale, alles ist irgendwie so ein bisschen unter der Hand, klar. Fans, Puristen und so weiter freuen sich. Die Releases sind auch gut, qualitativ gesehen. Aber es hat nicht mehr den großen Hype. Und wir wissen ja, wenn man dann nicht mehr über Hype spricht, dann ist bei den Menschen sehr schnell dieses Thema, dass das Ding durch ist. Ja? Und 2024 haben wir da schon viel gehört. 2025 hält sich dieses Statement. Wie stehst du dazu?
Ja, aber wenn man dann nach die Zahlen guckt, dann ist Jordan Brand, glaube ich, bis 2024 die best-performende Department bei Nike immer noch. Nike hat ja in allgemeinen Probleme, weil die Brand nicht mehr so hot ist, wie sie einmal war. Die haben ja auch einen großen Shift gemacht, Reorganisation haben die ja gemacht, Strategie wieder geändert. Die wollen ja wieder die Sportsbrands werden, wie sie früher waren.
Schön wär's.
Alles ist wieder auf Running und Sport allgemein wieder gerichtet. Ich weiß nicht, wie Jordan brennt. Wir haben eigentlich als Sneakerheads, das ist ja nur ein kleiner Schicht von alle, das ist ja nur ein kleines Teil von alles, was Jordan Brand so verkauft. Also ich glaube gar nicht, dass wir da so einen guten Sicht darauf haben, wie so eine Brand eigentlich performt, weil wir haben letztendlich, wissen sie nicht, wir wissen ja die Verkaufszahlen, wissen wir ja nicht. Wie gesagt, Numbers don't lie, ich habe letztens das noch aufgesucht. Bis 2024 war Jordan Brand das best-performende Department bei Nike. Also ich weiß nicht so genau, ob das schon schlecht geht. Man kann ja nicht eine so große Brand nur
einer Sub-Brand festmachen.
Ja, man kann ja nicht urteilen über eine Brand, wenn der Cheddar Backboard sitzen bleibt. Also wir wissen, was ein Cheddar Backboard ist, aber wenn ich hier auf der Straße 10 Leute fragen würde, da würde vielleicht wissen, wenn ich über Shadow Backboard reden würde, was das ist. Und ja, ich denke einfach, dass er viel mehr hinter sitzt. Und wir sind nur eine kleine Schicht von der ganz großen Gruppe Leute, die da interessiert sind in Jordan Brand.
Findest du, dass wir Sneakerheads, um das jetzt mal so zu clustern, findest du, dass wir uns manchmal auch einfach ein bisschen zu ernst nehmen, wenn es um dieses Thema geht? Sneaker?
100%. Ja, ja, sicher, 100%. Wir denken auch, wie gesagt, wir haben ja nur den halben Blick auf, was so passiert. Und wir wissen ja alle, Nike hat ja selber auch gesagt, es geht nicht gut, wir brauchen wieder das Momentum zurück. Wir müssen wieder die Innovation zu uns holen, was wir liegen. Wir haben das liegen lassen, sind die auch ganz ehrlich in. Die Zahlen sind ja auch danach. Aber ich denke ja, in die Welt, wo wir drin leben, mit Releases und alles, das ist viel zu klein, um da ein richtig gutes Urteil zu machen, wie es mit einer Brand geht.
Und weißt du, was ich da auch noch spannend dran finde, ist, dass genau aus dieser kleinen Bubble heraus Leute dann sehr schnell urteilen und sagen, das aufgrund dessen, dass der Hype weg ist, also vermeintlich dieser Hype, ja, der Hype der letzten Jahre, also 2020 oder sogar schon 18, 19, 20, 21 und so weiter, und auch dann der Resale-Value runtergegangen ist, dass deswegen das ganze Ding durch ist. Aber ganz im Gegenteil zeigen ja die Zahlen an Sneaker-Verkäufen, in der breiten Masse auch, dass es nach oben geht. Es werden viel mehr Turnschuhe verkauft, es wird viel mehr nachgefragt und auch der Resell-Markt steigt. Gar nicht mehr so, dass du einen Schuh, der 150 im Retail gekostet hat, jetzt für 1.500 verkaufst, sondern vielleicht nur noch für 400, 500,
ja, genau.
Aber dafür trotzdem mehr davon, weil mehr Marken funktionieren.
Genau. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass es für uns einfach viel zu schwer zu beurteilen ist, wie es letztendlich mit einer Brand geht. Ja, wir sehen, alles ändert sich, aber die Fashion ist immer in Bewegung. Es gibt immer Shift in Trends. Nichts bleibt immer. Weißt du, ja, für uns Sneakerheads, wir bleiben immer, wir sind eigentlich die Einzigen, die immer denselben Geschmack haben. Weißt du, wir bleiben immer bei dieselben Modelle und vielleicht machen wir mal einen Ausflug, wenn was Neues rauskommt, wenn wir denken, oh, will ich mal probieren. Mhm. Aber du hast auch, denke ich mal, die letzten 10, 20 Jahre, was du gekauft hast, ist nicht viel verändert. Weißt du, was ich meine? Nee. Also, ja, wir können da eigentlich gar kein Urteil drüber haben.
Das finde ich einen schönen Punkt auf jeden Fall, weil das ja auch wiederum zeigt, wenn Leute sich fragen, warum dauernd noch Retros rauskommen, genau aus diesem Grund kommen Retros raus, weil du und ich uns darüber freuen, nach 15, 15, 20, teilweise 30 Jahren endlich wieder diesen Schuh zu haben oder weil unser letzter Retro auseinanderfällt. Und natürlich ist es schön, wenn die neuen Leute, die mit reinkommen, also egal ob es junge Leute sind oder ältere Leute, die sich jetzt fürs Thema interessieren, auch Spaß an Modellen wiederfinden. Aber genau aus diesem Grund wird es auch weiterhin Retros geben. Und deswegen ist es auch für beispielsweise Nike, aber auch Adidas ja auch total einfach zu sagen, oh, der Jordan 1 2025, 40 Jahre. Der Jordan 2 2026, 40 Jahre und so weiter und so fort. Also du hast immer ein Jubiläum, was du feiern kannst.
Und ich denke auch, dass nur das einzige Problem ist, wir werden ja alle älter, leider. Und ich denke, die neue Generation, wir haben ja noch richtig Connection gehabt mit OG-Modellen von früher. Also aus den 90ern und vielleicht noch die 80er. Und aus diesem Sentiment haben wir ja immer noch Schuhe gekauft, weil wir denken, oh, weißt du noch früher, weißt du, damals.
Jordan hat den getragen.
Jordan hat den getragen oder wie man damals noch zur Schule ging oder mit den Freunden oder die erste Freundin, den Schuh oder, weißt du, einfach Sentiment, man hat ein Gefühl dabei. Und ich denke mal, heutzutage, die Generation hat das nicht richtig mehr, weißt du. Ja, die Connection ist einfach viel lockerer oder ist eigentlich nicht mehr richtig da. Ich bin auch richtig verwurzelt mit manchen OG-Modellen von früher. Genauso, wir haben ja letzten Jahr oder dieses Jahr auch mit den 180er gesehen oder mit den Spiridon. Das ist, die Zielgruppe wird immer kleiner, weil wir ja älter werden. Weißt du, da kommt eigentlich nichts Neues dabei. Oder man muss das Glück haben als Brands, man muss das Glück haben, dass so ein Schuh dann auch in einen Trend passt, der dann momentan am Laufen ist, weißt du. Aber in manchen Fällen ist das einfach nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, momentan, was wohl ein gutes Beispiel ist, wir sind ja heute, dieses Jahr 2025, der 95er, der hat ja jetzt wohl, ist ja auch bei den Jugendlichen oder Gen Z ein richtiger Trendschuh. Passt eigentlich gut. Das ist ein gutes Beispiel von alt und jung, was immer noch denselben Schuh kaufen kann. Ich trage einen 95 auch noch gerne und ich habe noch die Connection mit früher, aber die neue Generation hat den einfach umarmt als Trendschuh, den 95er, wegen Central C, Cortez und manche mehr. Und aber ja, das ist ja nur ein Schuh, also ein Modell, und da kann man nur so viele Modelle von verkaufen, bis in ein oder zwei Jahre, dass wieder ein anderer Schuh am Start steht. Ja. Kein 95er. Das geht ja immer wieder, das dreht sich ja immer.
Wir haben ja einige Testimonials, du hast gerade Westside Gunn angesprochen für Saucony, wir haben Jay Tips bei Saucony, wir haben natürlich Action Bronson bei New Balance, ja. Ne? Wir haben ja eben bei Putter den neuen 992 stehen gesehen auch, der jetzt kurz vor Release ist.
Besser in der Hand wie auf Fotos.
Fakt, definitiv finde ich auch. Drake eigentlich ja auch immer noch bei der Jordan Brand, Kanye West schwirrt hier und da mal irgendwie noch als Name zumindest rum und Pharrell, auf jeden Fall auch immer noch Aushängeschild.
Vielleicht der Jellyfish, vielleicht wohl der eine der Schuhe, der momentan richtig hoch geht im Resell.
Ja, stimmt.
Und wird erst 2026 weiter ausgerollt in Europa, ne? Und dann sehr limitiert auch noch.
Fällt dir sonst noch jemand ein oder würdest du jemanden gerne sehen? Siehst du bei jemandem Potenzial, gerade aus der MusikerInnen-Bubble, wo du glaubst, das könnte ein gutes Testimonial sein, wenn man die Person mal stärker ausspielt oder der einen Deal gibt?
Ja, ich finde Action Bronson noch immer sehr stark bei New Balance, aber das ist auch jemand, den ich, der mir nah im Herzen geht, also aus dem Hip-Hop-Bereich und so, also ja, da kann ich viel verkehrt machen. Ich finde Aminé auch cool bei New Balance. Ich finde den 2000er, der jetzt raushaut, den Matcha Colorway, finde ich auch stark. Vielleicht nicht sehr schnell ein Modell, das ich selber tragen würde, aber ich verstehe, was er machen will. Ich finde das cool. Ich bin auch sehr gespannt, was Travis machen geht, weil ich habe ja gehört, dass sein Vertrag mit Jordan Brand ausläuft. Ja, man sieht ja auch, die manchen Modelle gehen ja jetzt auch im Sale. Ne? Der letzte, wer ist da nochmal, den
Der Jumpman Jack, oder?
Nein, den anderen.
Genau.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Den Spiridon inspirierter Schuh.
Ja,
Zoom Flex. Nein, das war der erste. Zoom Flex oder sowas, noch was. Ich bin das eben vergessen. Tut mir leid. Aber der geht ja jetzt in Sale schon, ne?
Ja.
Ist ja schon öfter passiert. Ich glaube, der hat damals auch den Trainer gemacht, wie er auch die Air Max 1er gemacht hat. Der ging auch im Sale. Aber ich wundere mich eigentlich, wo würde Travis klappen noch, weißt du? Die haben ja, die gingen ja Gerüchte, dass er mit Adidas gesprochen habe. Ich würde da ein sehr schlechter Satz finden von Adidas. Würde ich nicht verstehen.
Mhm.
Aber wo denn sonst? Ja, ich weiß nicht. Gibt es da noch, ist da noch ein Leben nach Nike für Travis Scott? Weißt du, was ich meine?
Oh, das ist ein schöner Cliffhanger-Satz. Gibt es ein Leben für Travis Scott nach Nike? Das sollten wir auf jeden Fall in einer der nächsten Episoden besprechen. Vorher lass uns aber auf jeden Fall nochmal die Location wechseln und zu unserem letzten Thema dann kommen.
Okay.
Finde ich schön. Stehen beide so und überlegen uns, worüber können wir an diesem wunderschönen Tag zum Ausklang noch sprechen. Aber natürlich haben wir noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, und zwar die Releases 2025. Und da wir uns ja schon im September befinden, können wir auch noch einen kleinen Ausblick auf 2026 geben. Es gab zwar schon so eine kleine Info von jemandem, den wir in einem Store getroffen haben, von dem wir uns unweit nicht wegbewegt haben, der uns etwas erzählt hat, was wir nicht weiter erzählen können. Das nur als kleiner Teaser an dieser Stelle. Wenn man in Amsterdam unterwegs ist, man hört doch immer mal das eine oder andere.
Genau,
aber
genau.
Um diese Frage nicht noch länger zu machen, 2025, auf was freut sich Tommy Trigger?
Ganz, es gibt ja bald, oder diese Woche, wenn ich richtig bin, Jordan 5er, Fire Red, schwarzer Zunge, freue ich mich drauf.
Wieso durfte Size den eigentlich jetzt schon verkaufen?
Die machen jetzt ja eigentlich seit dieses Jahr mit all den Jordan-Accounts, dass die ja, da machen ja auch bei BSDN und Few, dass die Early Drops haben in-Store, bevor es online gereleased wird. Also finde ich eine gute Sache.
Du meinst für die Leute, die Lust haben, schon mal, also die unterwegs sind, die wirklich in den Store reingehen?
Ich denke mal für die Local Community oder...
Oder Touristen.
Oder Touristen. Einfach um, denke ich mal, Leute in den Store zu locken, ist das verkehrte Wort, aber ich finde das eine gute Sache. Ich mag auch, dass ich habe auch das Gefühl, dass es viel mehr Local-Sachen auch gibt letzte Zeit oder dieses Jahr. Man hat ja vorige Woche den Puma-Release gehabt, wie heißt der nochmal? Das deutsche Getränk, das Alkohol, wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht.
Das ist ein Bier auf jeden Fall.
Das ist ein Bier.
Aber den Namen des Biers habe ich mir auch nicht gemerkt. Ich bin nicht so into Bier.
Nein, ich bin wohl into Bier, aber das Bier kannte ich nicht. Aber fand den schon nicht super stark. Aber ich habe wohl gesehen, der ist komplett ausverkauft, glaube ich. Jetzt weiß ich die Zahlen nicht, aber ich mag einfach solche Sachen. Einfach Local Drops. Ich finde doch stark, auch gerade, du hast ja heute den Supreme Dunk an. Die haben ja auch... Region Exclusives gemacht. Ja, die hatten ja ein Europa-Paar, klingt ein bisschen komisch, aber für Europa hatten die ein Paar.
Ein Europa-Paar?
Ja, Europa-Paar, ja.
Dann Asia und North America,
ja.
Genau.
Ja. Ich finde das einfach cool, weißt du? Und ich habe den leider nicht bekommen, aber finde ich auch, das finde ich auch gut. Aber ich finde einfach eine coole Sache, dass sowas wieder mehr passiert. Ich finde, das passt auch sehr gut bei der alten Sneaker-Kultur oder der alten Sneakerheads. Einfach mehr das Ganze sammeln oder hey, ich will den Exklusiven haben, weil er ist nur dort rausgekommen. Also ich muss da was für tun, um den True zu bekommen. Ja, heutzutage ist das ja ganz einfach. Man geht einfach auf StockX. Man kauft zwei Monate keinen Sneaker und man gibt ein bisschen mehr aus. Geht. Ist nicht ganz spannend, aber man muss etwas mehr dafür tun. Finde ich eine gute Sache. Und wie gesagt, Local Collabs finde ich immer cool, wenn sowas passiert, wenn die richtig auf eine Local Story eingehen und das cool auf einen Schuh rüberbringen können. Pata Dianate, bin ich sehr gespannt.
Stimmt, hast du gerade auf dem Schirm, wann genau der kommen soll?
Ich habe gehört, eigentlich war, ich glaube, vor ein paar Wochen der 1. September war der Release, aber 1. September ist ja schon vorbei. Also ich weiß nicht, was jetzt der neue Release-Date ist. bin sehr gespannt. Die machen ja mehrere Colorways. Ja, für die Puristen denke ich schwieriger Schuh. Aber ich denke, für die neue Generation könnte das passen. Und ich finde es, für mich ist es auch ein sehr UK-ähnlicher Schuh. Die haben ja auch Pata UK, also macht Sinn, um dann auch sommers was zu machen. Aber der Schuh wächst bei mir. Und ich finde den Pata-Schuh finde ich stark. Ich fand den Better Gift Shop fand ich auch gut. Steven Victor macht ja jetzt auch ein Collab drauf. Aber man kann sehen, dass Nike richtig investiert in den DNAs. Ob es richtig, ich denke nicht, dass es einen Erfolg werden gibt in die Breite, weißt du? Das glaube ich nicht.
Da haben sie sich so ein bisschen versprochen, dass es so ein Erfolgsmodell werden könnte wie der 270er, der wirklich auf Mainstream-Ebene sehr, sehr gut verkauft hat.
Ja, das vielleicht. Aber die haben ja dasselbe ungefähr mitgemacht das Jahr davor mit den Air Max DN. Das war ja auch nicht der Erfolg, den die gehofft haben. Supreme haben die ja den Collab gemacht und danach haben die 350 Colorways in einem Monat rausgehauen. Ja, ich weiß nicht, ob das die gute Strategie ist. Die machen jetzt ähnlich mit den DNA. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viele Colorways schon vorbeikommen sehen. Ja, ich bin einfach nicht überzeugt von den Schuhen. Noch nicht. Ich muss sagen, den Pata, wie gesagt, wächst auf mich. Ich bin ja nicht ganz objektiv mit Pata, ne? aber ich bin gespannt einfach, was das geben wird. Gerade wenn die auch mehrere Colorways machen werden. Und dann, ja, Saucony, wie gesagt, Westside Gun. Bin gespannt, was hier am Ende des Jahres, welche Colorway dann rauskommen wird. Wir haben ja schon was gesehen in Paris, aber kann man ja nicht sagen. Und das finde ich sehr stark. Generell finde ich Saucony sehr stark, auch mit GR Colorways. Pro Omni Grid 9 finde ich für mich stärkste Modell momentan bei Saucony.
Ja, würde ich unterschreiben.
Ja. Sehr gute Colorways rausgehauen.
Was man auch nicht vergessen darf übrigens, wenn man jetzt so ein bisschen Berlin mit reinfließen lässt. Jetzt in wenigen Tagen findet ja auch der Berlin-Marathon statt. Und wir wissen ja seit 2 Jahren, dass die Fashion Week, beziehungsweise der Marathon die neue Fashion Week ist, so rum. Und ja eigentlich Tennis das neue Marathon und dementsprechend, Woche ist lang. Auf jeden Fall findet ja die Fashion Week statt. Ist geil, man hat gerade bei dir richtig so in den Augen gesehen, was für ein Schwachsinn redet er gerade. Wo will er hin?
Nein, ich habe gedacht, wo gehen wir hin? Das habe ich gedacht, mehr nicht.
Okay, pass auf.
Ich habe nicht Schwachsinn gedacht.
Worauf ich hinaus möchte ist, dass wir da natürlich jetzt mal Lifestyle von weg, aber ganz viel Performance natürlich auch sehen werden. Wir werden wieder diese Battle haben, Adidas, New Balance natürlich, Saucony, On, Hoka, alle sind irgendwie am Start, wollen den Berlin-Marathon haben. Ja, Nike möchte auch immer gerne was davon haben, ja, das stimmt. Aber da passiert natürlich viel, da bin ich wieder sehr, sehr gespannt mit den ganzen Pop-Up-Stores und so weiter, die sie da aufziehen werden, also wie Berlin jetzt innerhalb der nächsten paar Tage aussieht.
Ich bin einfach gespannt. Wie gesagt, wir haben ja eben schon darüber geredet. Ich bin einfach gespannt, was der neue Trendshow wird. Nicht für mich. Mein Trend ist schon 30 Jahre der gleiche. Da wird sich nicht viel ändern. Aber ich, so im Allgemeinen finde ich immer interessant, was so abgeht, was die Leute gerne kaufen. Ja, man hat ja immer Potenziale, was man sieht. Ne? Ich habe auch schon gedacht, Fans kommen wieder zurück dieses Jahr mit den Errors und Skate Highs und so weiter.
Vans für mich ganz, ganz, ganz schlechtes Jahr.
Ja.
Also furchtbar. Ich finde, die haben vor 2 Jahren versucht, den Shift wieder hin zum Skateboarding zu schaffen, zu ihrer DNA, zu ihrer Kultur. Und jetzt mag man natürlich sagen, ja, Skateboarding ist gerade nicht das Mainstream-Thema, obwohl es auch wieder größer geworden ist. Und natürlich verstehe ich auch, ne, Companies müssen Geld verdienen etc. pp. Aber dass es Vans trotzdem nicht geschafft hat, sich aus dieser ganzen Collab-Blase mit jeder der hergelaufenen Brand zu verabschieden, um wieder zurück wirklich zu ihrer DNA zu gehen und so Core aufzusetzen. Stattdessen versuchen sie irgendwelche Modelle auf 2025 zu münzen. Tut mir im Herzen weh. Ich liebe Vans, finde es ist nicht gut gelaufen.
Vergleichbar mit Converse, die haben ja voriges Jahr auch, wenn ich das sehe, dann es tut mir dann auch leid, weil ich mag Converse auch gerne tragen. Den Chuck 70 feiere ich richtig, das Modell. Ich glaube, das einzigste Coole, was ich gesehen habe voriges Jahr und kann man jetzt überall im Sale kaufen, ist auch mit Pata, weil der Pata Collab Ende des Jahres, Chuck 70 High, fand ich sehr stark underrated. Und ich sehe wohl viele Leute den Schuh kaufen im Sale, aber sonst, ja, Converse Collab-mäßig fand ich sehr schwaches Jahr, voriges Jahr. Und die haben auch nicht richtig den Trend mit. Die haben ja den Klassiker, der wird bis Ende der Tage wird der getragen, ne?
Der funktioniert immer.
Immer, der funktioniert immer. Guter Schuh. Aber sonst ist da nicht so ganz viel passiert. Und wie gesagt, bei Fans genauso. Und es sind noch ein paar andere Brands. Ich denke, momentan die Brands mit dem Performance-DNA, die machen es sehr gut. Finde ich interessant. Wir haben ja gerade auch über den Hoka-Schuh geredet. Finde ich auch ein starker Schuh, den du mir gezeigt hast, wo wir bei Pata waren. Ja, da passiert eigentlich sehr viel und ich bin eigentlich gespannt, wie Nike eigentlich Gegengas da geben wird, weil die haben das ja letzte Jahre verpasst mit Innovation und sowas. Die wollen ja jetzt auch wieder voll im Running, die haben ja jetzt den Vomero 18. Mhm. Ich glaube, das geht gut, wird viel verkauft. Pegasus Premium. Ich habe eine Idee, dass der viel mehr im Lifestyle-Bereich getragen wird. Finde ich persönlich ein guter Schuh.
Dieses Running Pack, wo sie die alten Colorways einmal durchgematcht haben.
Mit Mayfly und so?
Genau das.
Fand ich sehr cool. Einer der besten. Weil ich kannte die Geschichte auch mit dem Mayfly. Ich fand, das ist immer ein cooler Schuh. Mhm. Da war ein Schuh, der ging nur ein paar hundert Mal oder so, ging er mit und dann war er durch. Mhm. Kann man den wegwerfen. Ist ja nicht richtig sustainable.
Nicht wirklich.
Heutzutage wird das nicht mehr richtig... wird man nicht mehr kommen mit so einem Schuh, aber die Story ist ja cool, ne? Für die Zeit. Und ich fand das immer cool, den Opa, was sie da mit den Motiven gemacht hat, das Gelbe.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Mit den kleinen Striche drauf. Die haben ja, ich glaube, auf dem Pegasus jetzt gemacht und auf dem Pegasus Premium. Finde ich ein starkes Pack. Ist ja kein preiswerter Schuh. Also
nicht wirklich. Also schon einfach Performance-Preise.
Yeah. 200 Euro, 250, glaube ich. Aber eben, wenn es geht um Innovation, fand ich das ein starker Schuh. Mhm. Muss ehrlich sein, vom DNA sieht er sich ganz viele ältere Nike-Schuhen sehr ähnlich.
Komplett, ja. Ja.
Also
ist jetzt keine Neuerfindung.
Nein, genau. Ist keine Revolution, wenn wir das so sagen müssen. Collab-mäßig ist ja momentan nicht sehr viel los. Wir sind ja jetzt auch Ende Sommer, Sommer ist immer ruhig.
Also Nigel Sylvester hat das 2025 gewonnen.
Mit dem, den ich heute trage.
Jordan 4, Jordan 1 Low.
Schwierig. Nein, nicht gewonnen. Nicht gewonnen.
Hast du schon Contender für Platz 1 dieses Jahr?
Ich bin eigentlich vergessen, eine kleine Liste zu machen von dieses Jahr. Was hatten wir denn dieses Jahr?
Ja, unter anderem Nigel Sylvester, Jordan 4, ja. Jordan 1 Low. Wir hatten die Sachen, die du schon angesprochen hast, Supreme Dunk.
Ja, immer wenn ich Listen mache, habe ich voriges Jahr auch gemacht, keine Retros zu nehmen.
Weil das habe ich aufgegeben.
Ja, keine Retros zu nehmen. Schwierige Sache. Du hast mich hier überrascht. Da muss ich drauf zurückkommen.
Aber das ist ja auch voll okay. Wir haben ja gerade erst Anfang Mitte September. Dementsprechend ein bisschen Zeit ist ja noch. Ein bisschen Releases wird es noch geben. Du hast noch ein bisschen Zeit, dir Gedanken darüber zu machen.
Ja.
Und dann würde ich vorschlagen, entweder treffen wir uns Ende des Jahres nochmal oder Anfang nächsten Jahres und dann quatschen wir auf jeden Fall nochmal über den Release des Jahres selbst.
Sicher.
Ich finde das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Sonst bin ich sehr gespannt, was ihr bei Sneakerjägers noch auf die Beine stellt. Drop Dead natürlich. Was habt ihr so geplant jetzt noch?
Ja, vieles noch geplant eigentlich. Wir haben jetzt wieder eine neue Saison, neues Team. Eigentlich, wir sind dabei. Wir machen Collabs mit Brands. In der UK, auch für Sneakerjahres. Wir machen auch viele Sachen auch aus eigener Initiative. Wenn wir denken, hey, wir müssen dabei sein. Nächste Woche machen wir ja die Just for Kicks Screening hier in Amsterdam. 20 Jahre. Ich weiß nicht, ob jeder das kennt, weil es eine legendäre Documentary über Sneakerkultur. Ich denke, dass es nur eine gibt und das ist die Just for Kicks.
Ich habe mal vor einigen Jahren für eine Seite ein Ranking der besten Dokumentationen über Sneaker erstellt.
Ja.
Die ist ganz weit vorne auf Platz 1. Just for Kicks mit einer der besten Dokumentationen, die es gibt. Ich finde auch gar nicht nur Sneaker-wise, sondern auch wenn du überlegst, was das für eine Aufnahme war, was für eine Momentaufnahme. Ich meine, vor 20 Jahren, das heißt 2005.
Ja, genau.
da war schon einiges los, aber wenn du die jetzt nochmal neu drehen würdest, wie sehe die aus? Das ist doch mal eine Idee. Lass uns nochmal drüber sprechen. BCC, Sneaker Jägers, vielleicht nehmen wir uns nochmal so ein, zwei andere Brands dazu. Komm, lass uns nochmal so eine Dokumentation machen. Ja, was hältst du davon? Genau. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr so eine Dokumentation haben wollt. Was macht die Sneaker-Szene 2025 oder wenn wir die dann drehen, meinetwegen 2030? Ich glaube, sowas braucht's. Und bis dahin auf jeden Fall Just for Kicks gucken. Ihr macht ein Screening?
Wir machen ein Screening. Wir haben auch, kann ich jetzt ja sagen, wir haben auch Thibaut Lelongville kommt rüber aus Frankreich. Wir machen auch...
Also der Regisseur, der Director.
Von Just for Kicks ist ein, kommt aus Frankreich, ein Franzose. Und wir haben auch noch einen Special Guest, den wir aus New York anrufen über einen Online-Call. Also der wird dann da auf der Leinwand auch dabei sein.
Warte, wir veröffentlichen am Sonntag. Kannst du schon sagen?
Ja.
Wann habt ihr Screening?
Ja, Bobito Garcia wollen wir anrufen über Online-Call. Der wird dann noch dabei sein auf der Leinwand. Und dann haben wir noch was Fragen. Thibaut, wie gesagt, der Regisseur ist dabei. Der werden wir auch was Fragen stellen. Und dann, Just for Kicks auf der großen Leinwand. Und dann danach trinken wir noch was und dann wird es ein bisschen gemütlich, reden wir noch miteinander und dann haben wir wieder gefeiert, dass so ein legendärisches Moment 20 Jahre jetzt schon wieder am Start ist. Eigentlich unglaublich, wie schnell die Zeit geht. Ja. Und ich denke, damals war es sehr anders. Ich denke, dass man damals gar nicht so die allgemeine Gesellschaft gar nicht so verstanden hat, was Sneakerkultur inhält. Deswegen war die Dokumentäre auch damals so wichtig, dass da konnte man auch zeigen, hey, das ist das Gefühl, deswegen kaufen wir die Schuhe, deswegen lieben wir die Stories. Ich denke, dass das die Essence ist bei Just for Kicks. Das wird sehr gut rübergebracht, gerade auch mit Tommy Rebel. Der hat ein paar legendäre Quotes.
Wahnsinniger Typ.
Ja, in den Documentary reingebaut. Also wenn man das noch nicht wenn man die Dokumentäre nicht kennt, 100% checken. Ich glaube, das ist noch online zu finden. Auf Vimeo, glaube ich, kann man sich das ganz reinhauen. Sonst, glaube ich, nur über DVD oder vielleicht runterladen, whatever. Einfach gucken, checken. Beste Sneaker-Kultur-Documentary ever. In my opinion.
Und die nächste machen wir dann einfach.
Die nächste machen wir dann.
Tommy, es hat mich wie immer sehr gefreut. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir ein bisschen gequatscht haben. Sneaker Culture in Amsterdam, genau. Sneaker Culture in den Niederlanden. Natürlich auch das, was wir gerade feiern, das, was du feierst, worauf wir uns freuen. Ja. Immer wieder eine große Freude, my friend. Dankeschön.
Du auch, danke. Und ja, Sneaker Kultur ist ja nicht dead, weil wir sind ja noch immer hier.
That's fact.
Genau.